Liebe Narren, so lautet der Titel dieses Gottesdienstes. Ich gebe es zu, die Idee stammt von mir. Liebe Narren, so will ich Sie heute Morgen ansprechen. Aber ist solch eine Anrede nicht jetzt hier völlig aus der Luft gegriffen? Auf der Hensoldshöhe, im Gottesdienst, müsste ich dazu nicht nach Würzburg oder nach Nürnberg gehen oder nach Veitshöchheim? Was denken Sie, wenn ich sage, Sie sind ein Narr? Ich lade Sie ein, mit mir heute Morgen darüber nachzudenken, was das heißen könnte, liebe Narren. Und ich glaube, dass sich dahinter mehr verbirgt als so eine bunte Faschingsmütze. Ich behaupte, dass der Fasching nur ein Abbild unseres normalen Lebens ist. Ein bisschen schräg, zugegeben, aber dass es eigentlich nur das widerspiegelt, was bei uns auch sonst so los ist. Dass wir uns nicht nur manchmal als Narren verkleiden in der sogenannten fünften Jahreszeit, sondern dass wir Narren sind. In den Augen des lebendigen Gottes mindestens. Darum, liebe Narren. Aber jetzt der Reihe nach. Zunächst müssen wir einmal klären, was ist das eigentlich, ein Narr? Das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern hilft uns dabei weiter. Wer ist in dieser Geschichte eigentlich der Narr? Der Kaiser. Eingebildet und eitel. Die Höflinge, schmeichelnd und um ihr Amt besorgt. Und das Volk auf der Straße, das lieber mit den Wolfen heult, als den eigenen Kopf einzuschalten. Sie alle werden zu Narren und lassen sich zu Narren machen. Wie geschieht das? Durch eine neue Deutung der Wirklichkeit. Sie wird nämlich einfach auf den Kopf gestellt. Nur wer dumm ist, sieht die neuen Kleider nicht, behauptet der fremde Weber. Und wer will schon dumm sein? Niemand. Also machen alle mit und sehen das, was gar nicht da ist. Weil keiner dumm sein will, werden alle zu Narren. Verrückt, nicht? Keiner will dumm sein und wird zum Dummen. Keiner will sich als Narr verkaufen lassen, ich doch nicht, und wird es. Sie sehen die Wirklichkeit nicht mehr, sondern sie sehen nur das, was ihnen eingeflüstert wird, und dem glauben sie. Und wer wird in dieser Geschichte nicht zum Narren? Zwei verschiedene Menschen sind es. Der erste ist der fremde Weber. Der wird nicht zum Narr, im Gegenteil. Der hält alle anderen zum Narren. Hier meldet sich die Stimme des Verführers. Mit schmeichelnden Worten verbreitet er eine neue Weltsicht. Und er hat Erfolg damit. Er kassiert und er gewinnt eine ungeheure Macht. Nämlich er gewinnt die Deutungshoheit über die Welt. So wie er die Welt jetzt verkauft, so glauben es alle. Und dann ist da noch das kleine Kind. Kinder gelten in unserer Kultur gemeinhin als unschuldig. Darüber müssen wir heute Morgen nicht streiten. Alle anwesenden Eltern werden mir bestätigen, dass das nur eine Interpretation ist und die Wirklichkeit anders aussieht. Aber das ist ein anderes Thema, das wir an anderer Stelle überlegen. Aber in diesem Märchen ist klar, nur die Stimme des unschuldigen Kindes, die deckt auf, wo hier das Problem liegt. Und es reicht, wenn wir das mitnehmen. Nur die Stimme der Unschuld ist in der Lage, die verrückte Welt wieder gerade zu rücken. Das ist die Welt des Faschings, nicht? Die ist verrückt. Man spielt mal ein paar Tage was Verrücktes. Und die Narrheit zu entlarven und die Wirklichkeit wieder ins Lot zu bringen, dazu braucht es den Blick der Unschuld. Wer ist nun ein Narr? Gottes Wort gibt eine klare Antwort. Gleich zweimal heißt es in dem alttestamentlichen Buch der Psalmen, ich lese es Ihnen im O-Ton vor, die Toren, die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Es gibt keinen mehr über mir. Ich habe das letzte Wort in meinem Leben. In den Augen Gottes ist also der ein Narr, der die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt leugnet. Ein Narr ist, wer das Handeln Gottes in der Weltgeschichte weginterpretiert. Ein Narr ist, wer sich damit selbst zum Dreh- und Angelpunkt der Weltdeutung macht. Wenn Gott fehlt, bleibt nur noch der Mensch übrig und die Stimme des Versuchers. Ich zitiere weiter die Psalmen. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach ihm frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, also aus der Perspektive Gottes, auch nicht einer. Hoppla. Liebe Narren, wenn diese Diagnose Gottes stimmt, dann sind nicht nur schunkelnde und oft auch betrunkene Faschingsfreunde Narren, sondern alle, die so leben, als wenn es Gott nicht gäbe. Und genau das zeigt uns der Fasching. Wir tun mal so, als wenn es niemand gäbe, vor dem wir uns verantworten müssten. Das ist genau das Spiel. Das Spiel, in dem man sich fragt, was wäre denn, wenn das stimmt, was Gott sagt? Da wird dann die staatliche Macht einmal durch den Kakao gezogen. Das war früher brisant, als es noch absolute Fürsten gab, die sowas normalerweise nicht duldeten. Heute ist es nur noch lustig, aber nicht mehr gefährlich, weil die Chefs in Berlin und München selbst wissen, dass sie manche Torheit vollbringen. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, in dem, was dann in diesen Tagen gelebt wird, wird allzu oft tatsächlich die Existenz Gottes geleugnet. Denn die Gebote Gottes sind ja klar. Wollen Sie eine kleine Auswahl hören? Saufet euch nicht voll Wein. Kurz und knapp. Du sollst nicht Ehe brechen. Kürzer kann man Gebote nicht fassen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Schandbare und närrische und lose Reden stehen euch nicht zu. Aber das ist nicht nur das Problem des Faschings. Das ist ja Alltag. Viele leben so, als wenn es Gott nicht gäbe. Dabei, das muss man immer noch mal da gerade rücken, man kann ja das Wort Gott durchaus in den Mund nehmen. Aber es bleibt dann folgenlos. Wir leben eben so, wie es uns gefällt und lassen uns von niemand gerne reinreden. Schon gar nicht von Gott. Wie heißen dann die Einflüsterungen des Bösen? Die Umdeutung der Wirklichkeit? Es gibt keinen Gott. Oder mach doch, was du willst, Gott sieht es nicht so eng. Oder wir kommen alle in den Himmel. Oder du wirst doch nicht so dumm sein und das Wort Gottes für wahr halten. Das ist eine Sammlung antiker Geschichten. Ganz nett, aber doch nicht wörtlich zu nehmen. Nein, das müssen wir zeitgemäß auslesen, so dass es passt, so dass es uns nicht zu sehr wehtut. Und weil wir nicht dumm sein wollen oder gar eng und verbohrt, darum finden die Einflüsterungen ein offenes Ohr bei uns. Und so konstruieren wir uns die Wirklichkeit, wie sie uns gefällt. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, aber sie sind allesamt abgefallen und verdorben. So wird der Fasching zu einem Spiegelbild einer Welt ohne Gott. So ist tatsächlich der Fasching auch ursprünglich gemeint, jedenfalls sagen das die Brauchtumsforscher. Denn hier wird dem Menschen vor Augen geführt, wie die Welt ohne Gott aussieht. Und darum gibt es Teufelsmasken und Hexenfiguren. Meine Frau und ich, wir haben einige Jahre im Südwesten Deutschlands gelebt und haben die schwäbisch-alemannische Fasnet kennengelernt, voll von solchen schaurigen Gestalten. Aber auch die vielen Glöckchen und Schellen der Narrenkappe, wissen Sie nicht, so diese Dinger mit den vielen Glöckchen dran, das ist ein Bibelzitat. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die göttliche Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wer so redet, ist ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Das heißt, ein Hauch für nichts. Da hält uns der Fasching den Spiegel vor, wie eine Welt ohne Gott aussieht. Eine Welt, ein Mensch ohne Gott in einer Welt ohne Gott. Und das ist die totale Narretei. Und das ist am Ende auch nicht mehr lustig, sondern gefährlich, weil tödlich. Wer wirklich leben will, der muss diese Narrheit überwinden. Wer ewig leben will, darf sich der Wirklichkeit Gottes nicht entziehen. Und dazu gehört zunächst die Einsicht des Faschings, ja, ich bin ein Narr. Ja, ich lebe doch allzu oft so, als wenn es Gott nicht gäbe. Aber eine solche Einsicht ist natürlich schwer auszuhalten. Sie ist eigentlich nur erträglich, wenn man sie auslachen könnte. Wenn man weiß, meine Narrheit ist noch nicht das Letzte. Oder besser noch, meine Narrheit wird aufgehoben. Dann kann ich darüber lachen. Dann kann ich lustig sein, wenn ich weiß, das Böse ist tatsächlich besiegt. Dann muss nämlich die Stimme des Versuchers schweigen. Wie aber wird das Böse besiegt? Wie wird die Stimme des Versuchers zum Schweigen gebracht? Wie wird meine praktische Gottlosigkeit überwunden? Vor allem aber, wie wird dann der Tod aufgehoben, der der Narrheit automatisch folgt? Gott hat eine Antwort gegeben. Eine Antwort, die unsere gewohnten Maßstäbe auf den Kopf stellt. Gott setzt eine Wirklichkeit, die viele Menschen für dumm halten. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit, eine Narrtei denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist seine Gotteskraft. Eine dumme Geschichte, sagen die Leute mit diesem Jesus, da am Kreuz auf Golgatha. Über dieser schrecklich schwarze Karfreitag. Gottes angeblicher Lichtbringer hängt am Fluchholz. Das ist doch die komplette Dummheit. Der Sohn Gottes, der im Verbrechertod stirbt? Ja, irgendwie glauben viele Menschen an ein höheres Wesen. Aber Jesus am Kreuz, das ist Quatsch, überflüssig, weg damit, dumm. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit. Ja, sagt Paulus, aber nur für die, die verloren gehen. Für die, die die Wirklichkeit Gottes über ihrem Leben nicht gelten lassen wollten. Denn natürlich ist das anstößig, der Mann am Kreuz. Aber woran stoßen wir uns? Daran, dass einer für uns sterben muss? Dass es in Gottes Augen so schlimm um uns steht? Sie wissen schon, je schlimmer die Medizin, desto schlimmer muss ich krank sein. Und wenn einer mit Chemotherapie kommt, dann weiß ich, jetzt wird's ernst. Ich muss es Lebensbedrohliches haben. Und wenn einer am Kreuz für mich stirbt, dann muss ich wirklich ganz unten sein. Halten wir darum den Blick ans Kreuz so schwer aus, weil er uns die Diagnose über unser Leben vorführt? Dass wir beim Blick ans Kreuz unserer Wirklichkeit nicht mehr ausweichen können? Ich glaube, dass das eine Ursache ist, warum viele das Kreuz lächerlich machen. Lächerlich macht man ja die Sachen, von denen man zu denen man einen Abstand schafft. Nicht? Über die Sachen, über die ich lache, die sind jetzt egal. Da schaffe ich Abstand dazu und lasse das gar nicht mehr an mich rankommen, was Gott mir da vorhält. Aber wie beim Arzt, wenn ich über die Diagnose des Arztes lache und die Medizin nicht nehme, kann mir nicht geholfen werden. Ich verliere eine einzigartige Chance. Denn, so sagt Paulus, uns aber, die wir selig werden, ist das Kreuz Jesu eine Kraft, eine Gotteskraft. Da gibt es eine Kraft, die uns aus den selbstverschuldeten Dummheiten unseres Lebens herausholt. Was wir selbst nicht schaffen, schafft der unschuldige Jesus. Er entlarvt unsere Dummheiten. Da ist die Stimme wie die des Kindes in dieser Geschichte, das uns die Narrheiten aufdeckt und die Wirklichkeit wieder zurechtrückt. Er entlarvt unsere Dummheiten und noch mehr, er entlarvt sie nicht nur, sondern er trägt sie mit ans Kreuz. Weil er selbst den Einflüsterungen des Bösen standhält, ihn nicht auf den Leim geht, darum behält er einen klaren Blick für die Wirklichkeit. Aber anders als im Märchen geht es nicht nur um Erkenntnisprozesse, darum, dass ich die Welt jetzt richtig sehen lerne, so wie eben der Schöpfer sie sieht. Bei Jesus gibt es nicht nur Erkenntnis, sondern Hilfe. Er holt uns heraus aus dem Teufelskreis der Narrheiten. Der Kaiser glaubt dem Weber, der Minister dem Kaiser, das Volk den Ministern. Alles ist ineinander verstrickt und wer da nicht mitmacht, macht sich lächerlich. Wer die Gotteskraft vom Kreuz Jesu entdeckt, kann aussteigen. Aussteigen aus den Teufelskreisen des Lebens, aus den falschen Zwängen. Ich muss nicht mehr dumm sein und Gott leugnen. Ich muss nicht mehr dem totalen Lustprinzip frönen, Hauptsache Spaß, und das Gewissen kommt dann 3 Tage spät. Wer Jesus kennengelernt hat, der hat wirklich Grund zum Lachen. Er kann sich freuen, dass seine Schuld getilgt ist und dass seine Zukunft bei Gott gesichert ist. Das ist die königliche Freiheit der Kinder Gottes. Darüber kann man sich das ganze Jahr freuen. Und dann hat man Freiheit, sich zu verkleiden, aber man hat auch die Freiheit, es zu lassen. Man kann froh sein, lebensfroh, ohne dass man seine Sorgen im Alkohol betäuben muss. Ja, und als Kind Gottes steht man mit Staunen vor einem gewaltigen Faschingszug. Es gibt sowas Ähnliches in der Bibel. Jetzt würde ich gerne Ihre Köpfe reingucken. So, wo Sie jetzt so... Die Bibelleser unter Ihnen gucken, wo kommt denn ein Faschingszug in der Bibel vor? Paulus berichtet, ich lese in den O-Ton vor, Gott hat einen Schuldbrief, da wo meine Schuld draufsteht, getilgt. Dieser Brief, der mit seinen Forderungen gegen mich gerichtet war. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und dann hat er die dunklen Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht, in Christus. So steht es im Kolosserbrief. Weil Jesus der Sieger vom Karfreitag und Ostern ist, darum haben alle anderen Mächte ihre letzte Macht verloren. Und dann werden sie vor den Augen des Apostels wie in einem antiken Triumphzug vorgeführt. Der römische Feldherr, der einen großen Sieg errungen hat, brachte seine Gefangenen mit nach Rom. Alle möglichen Beutestücke dazu und dann zog er mit seinen Truppen durch die Stadt. Und das jubelnde Volk am Straßenrand und die gedemütigten Gefangenen mitten im Zug. So laufen manche Faschingszüge ab. Ja? Die Fratzen und Masken in der Mitte, ja? Sie werden lächerlich gemacht. Und die Leute stehen daneben und freuen sich. So führt Jesus die Sieger der Mächte des Bösen gefangen. Und wer dann auf der Seite des Siegers steht, hat nun wirklich einen Grund, froh zu sein. Er weiß, diese dunklen Mächte können mich nicht mehr fertig machen. Der Teufel und seine Gefährten machen mir den Himmel nicht mehr streitig. Weil ich zu Jesus gehöre, komme ich gewiss ans Ziel. Bis dahin, dass es dann in den orthodoxen Kirchen Osteuropas diesen besonderen Brauch des Osterlachens gibt. Da wird der Teufel ausgelacht, weil er endgültig verloren hat. Jesus setzt die Fakten in dieser Welt. Und wir wären Narren, wenn wir daran vorübergingen. Der Fasching ist, so habe ich es gesagt, ein etwas schräges Abbild unseres Daseins. Er macht drastisch sichtbar, dass wir Narren sind, wenn wir die Wirklichkeit Gottes ignorieren. Aber auf der Seite des Siegers vom Kreuz auf Golgatha, werden wir unsere Narrheiten los und unsere Verrücktheiten werden für Zeit und Ewigkeit wieder gerade gerückt. Befreit sehen wir dem Triumphzug Jesu zu. Das Böse hat ausgespielt. In Jesus werden wir wirklich klug. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, das fing heute Morgen so leicht an. mit dem Fasching und dem Narren. Und jetzt hast du uns einen Spiegel vorgehalten. Und wir spüren, dass es ziemlich ernst ist. Und dass es kein Spiel ist, sondern dass es um unser Leben geht. Und dass du unser Leben gerade rücken willst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir dir nicht ausweichen, sondern dass wir standhalten und dass wir unsere Türen aufmachen, damit du einziehen kannst, damit unser Leben neu wird. Wir nehmen uns in einem Moment der Stille Zeit, ganz persönlich mit Gott darüber zu reden. Danke, lieber Herr, dass wir bei dir klug werden dürfen. Amen.